HTW Campus Life.
Hallo und willkommen. Ich bin Bertie, heute im Chefinnen-Podcast Sonja von Struve, Programmdirektorin des Saarländischen Rundfunks. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich sehr und wir steigen direkt ein mit einem kleinen Rapid Fire. Lieber spontan entscheiden oder strategisch planen?
Strategisch planen.
Digital oder Papier?
Digital.
Radio oder Podcast?
Das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Wir brauchen im Moment beides.
Jetzt sind wir warm. Bevor ich mit meinen Fragen loslege, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen?
Ja, also mein Name ist Sonja, ich bin 37, bin seit nicht ganz 4 Jahren jetzt beim Saarländischen Rundfunk. Davor war ich beim ZDF und beim Goethe-Institut und bin jetzt seit einem Jahr, habe jetzt gerade Jubiläum sozusagen, seit einem Jahr Programmdirektorin beim Saarländischen Rundfunk. Ich bin die erste Frau, glaube ich, soweit ich das recherchieren konnte, bin ich die erste Frau, die Programmdirektorin beim SR ist und auch die jüngste Programmdirektorin in der ARD zumindest. Also ist das natürlich auch alles ein bisschen neu für mich. Ich bin relativ jung für so eine Position und ich muss da natürlich auch mich erstmal reinfinden und viel lernen und gucken, wie da so mein Platz ist und wie man das angeht.
Wir werden ein bisschen präziser drauf eingehen. Die Frage, die natürlich zuerst dann kommen muss, wolltest du schon immer Chefin sein?
Eigentlich nicht, glaube ich. Also ich meine, ich war so in der Schulzeit, wenn man dann irgendwie so Arbeitsgruppen hat und dann wird man da immer eingeteilt und dann sind es irgendwie 5 Leute und irgendwer muss den Kram präsentieren oder irgendwer muss dann irgendwie organisieren, wer malt das Plakat und wer holt die Infos oder sowas. Das war schon meistens ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, mir liegt das gar nicht oder ich kann mit solchen Managementaufgaben nicht umgehen oder sowas, das war mir schon relativ früh klar, dass mir das Spaß macht. Aber ich habe jetzt nicht angefangen, ins Arbeitsleben zu gehen und zu sagen, ich muss unbedingt irgendwo Chefin sein, egal wo, gib mir einen Chefposten. Das war jetzt nicht die Ausgangslage. Es geht ja mehr darum, macht es einem Spaß oder kann man das und denkt man, dass man auch einen Unterschied machen kann mit dem, was man tut.
Aber du willst schon jetzt im Nachhinein quasi sagen, dass es schon ein bisschen von Anfang an in deiner Persönlichkeit war.
Ich bin vom Typ her jemand, der gerne Sachen organisiert oder managt oder der gerne, ich würde sagen, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und kann schnell Situationen sozusagen einfach mir angucken und überlegen, wie könnte man die eingehen, was könnte eine Lösung sein. Von daher, also ein paar Eigenschaften, die ich mitbringe, haben sich, glaube ich, dafür geeignet, aber man hätte auch, also wenn ich was ganz anderes machen würde oder wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich einen Blumenladen machen. Also von daher, ich hätte nicht Chefin sein müssen.
Aber einen Blumenladen muss man ja auch führen.
Den muss man auch führen, da ist man dann quasi sein eigener Chef, aber da kann man jetzt nicht rumcheffen, also im Sinne von irgendwelche Mitarbeiter oder sowas, sondern dann hätte man ja eher, wäre man sein eigener Chef oder seine eigene Chefin und würde halt Blumen verkaufen, aber ich müsste jetzt nichts machen, wo ich irgendwie Mitarbeiter führe.
Wie bist du Chefin geworden? Also von dieser ersten Erinnerungen in der Schule, wo du einfach kleine Projekte vielleicht so mit eher gemacht hast, auch wenn du die Verantwortungen übernommen hast, aber von dein jüngeres Du bis zum Jetzt.
Also ich habe nach dem Studium ein Volontariat beim Goethe-Institut gemacht und die machen auch journalistische Volontariate in der Zentrale in München und war danach dann dort Referentin für digitales Publizieren. Und ich bin da nicht abgeworben worden. Ich habe die Stelle geschickt bekommen, aber nicht vom ZDF direkt und habe mich dann da drauf beworben. Also das war beim ZDF mein eigener Impuls, mich da drauf zu bewerben. Das war die erste Führungsposition dann. Ich wurde da zum ZDF geholt, um ein Social Media Team aufzubauen, was es vorher noch nicht gab, eins von 3 großen. Und wusste auch, dass ich da hinkomme und mein Team komplett älter ist als ich. Also ich habe dann ein Team geleitet, wo die meisten davon hätten meine Eltern sein können und habe natürlich dann irgendwie auch geguckt, okay, wie bereitet man sich da drauf vor? Was kann man sich für Bücher durchlesen? Wie macht man das? dass man auch, also zum Beispiel für mich am schwierigsten war so mit, dass man automatisch denkt, Menschen, die älter sind als man selber, können viel besser mit allen Situationen umgehen oder müssten sich erwachsener verhalten als man selbst. Und dann irgendwie festzustellen, dass das dann trotzdem nicht immer der Fall ist oder dass dann eben trotzdem erwartet wird, dass man selber sagt, wo es jetzt lang geht an der Stelle. Das war für mich am Anfang relativ schwierig, damit umzugehen. Ja, und dann war ich beim ZDF 7 Jahre lang und habe da dann erst dieses Social-Media-Team geleitet und dann die Schlussredaktion und bin dann da dann wirklich abgeworben worden vom Saarländischen Rundfunk für eine Bereichsleitung, wo ich einen Bereich aufgebaut habe, 3 Jahre lang, den es auch nicht gab. Also meistens bin ich irgendwo hingekommen, das ist vielleicht auch einfacher, wo es diese Stelle vorher so gar nicht gegeben hat. Also beim ZDF war das was Neues, was ich aufbauen musste und beim Saarländischen Rundfunk auch. Das macht es immer einfacher, als wenn man in die Fußstapfen von irgendeinem großen alten Chef tritt, der dann nicht mehr da ist und dann muss man so sehr gegen andere Strukturen ankämpfen. Bei mir war eigentlich immer der Vorteil, dass es das nicht gab, was ich aufgebaut habe. Und dann war ich jetzt 3 Jahre beim SR und habe den Bereich geleitet und habe mich dann als Programmdirektorin beworben. Und da gibt's natürlich was. Also da baue ich jetzt nichts ganz neu auf, sondern da gibt es natürlich Strukturen und Sachen. Und das ist für mich insofern auch ein bisschen neu.
Mhm. Aber du warst schon in bekannter Umgebung.
Genau, ich kannte den Sender schon und so weiter. Und ich bin jetzt auch, also ich habe ungefähr 10 Jahre Führungserfahrung jetzt. Also war das jetzt was zu führen, nicht neu, aber in der Größenordnung zu führen war neu.
Und erinnerst du dich vielleicht noch an deinen ersten Tag bei SR, also generell, als du ankam?
Beim SR war es tatsächlich während Corona, deshalb war es ein bisschen schwierig. Also ich war vorher schon auch Teil einer Infoveranstaltung, wo ich angekündigt worden bin, dass ich zum SR komme. Und als ich wirklich angekommen bin, weiß ich, dass ich total süß fand, dass ich wirklich begrüßt worden bin. Ich habe auch, glaube ich, Blumen bekommen fand das sehr süß, wie ich begrüßt worden bin und dass sie sich wirklich gefreut haben, dass ich da bin. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, wenn man irgendwo neu hinkommt, was neu aufbaut, dass die Leute sich wirklich freuen und sehr offen sind, dass man da ist. Kann ja auch sein, dass man eher so eine Reaktion bekommt wie, was willst du denn jetzt hier und irgendwas Neues aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Das war nicht so, das fand ich sehr schön. Es war aber halt auch während der Corona-Zeit, von daher habe ich natürlich nicht gleich alle Leute sehen können und war natürlich auch ein bisschen leer zu dem Zeitpunkt bei uns auf dem Berg. Deshalb konnte ich noch nicht gleich alle Leute kennenlernen und die machen den SR eigentlich aus. Deshalb war das jetzt kein so ganz prägnantes Anfang, weil da halt einfach wenig Menschen auf dem Berg waren.
Also es war eher schon familiär.
Also der SR ist sehr familiär, deshalb bin ich auch gewechselt. Also das war mit einer der Gründe. Ich bin, als ich zu dem Bewerbungsgespräch damals für den SR gekommen bin, hatte ich noch gar nicht sicher, ob ich jetzt wechseln will oder nicht, weil ich eigentlich auch ein sehr tolles ZDF-Team hatte und jetzt auch gar nicht unbedingt vorhatte zu wechseln. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt war mein Sohn erst anderthalb. Also es ist dann ja auch nochmal schwieriger, dann weiter wegzuwechseln und noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Da verliert man ja auch Zeit dann an der Stelle einfach. Von daher war das gar nicht klar. Und ich bin aber tatsächlich dann, ich habe mich entschieden, weil ich über den Heilberg geführt worden bin und weil die Stimmung so toll war und die Leute, die ich dann da gesehen habe, auch alle wirklich gut drauf waren. Und ich dachte, da würde ich wirklich gerne arbeiten.
Und also vielleicht so generell während deinen ganzen Kursus, würdest du sagen, dass du Vorbilder oder MentorInnen gehabt hast?
Weiblich oder männlich oder egal?
Egal, es ist auch vielleicht interessant zu sehen, ob die weiblich oder männlich sind auch.
Also ich hatte immer Chefs, habe auch jetzt einen Chef, ich habe noch nie eine Chefin gehabt, glaube ich. Ich muss jetzt irgendwie nachdenken, aber ich glaube, ich hatte noch nie eine Chefin. Ich hatte immer als direkte Vorgesetzte Männer. Deshalb kann ich jetzt schlecht sagen, also diejenigen, die mich gefördert haben, waren immer meine Chefs. Die haben mir eigentlich Sachen möglich gemacht. Das ist jetzt so bei unserem Intendanten. Das war aber auch beim ZDF der Fall. Da hatte ich auch einen sehr guten Chef, der mir viel möglich gemacht hat, der mich zum Beispiel ein Projekt machen lassen hat, weshalb ich im Saarland war, um das Projekt vorzustellen, weshalb ich dann abgeworben worden bin. Also von daher im Prinzip verdanke ich das meistens meinen Chefs, die auch nie, ich hatte nie einen Chef, kann mich jetzt wirklich nicht erinnern. Ich hatte nie einen Chef, der so gesagt hat, Frauen können das nicht oder die muss man klein halten oder sonst irgendwas, sondern das war eigentlich immer so, dass die dann gesagt haben, du kannst was und dann setze ich dich auch so ein oder gebe dir auch diese Möglichkeiten. Also ich habe nie die Erfahrung tatsächlich irgendwie gemacht. Also ich habe natürlich in Unternehmen Männer getroffen, die diese Einstellung hatten, aber nicht als meinen direkten Vorgesetzten. Und ich hatte da immer großes Glück, dass ich da wirklich Leute hatte, die mich gefördert haben. Und klar, also Vorbilder oder Kolleginnen oder sowas, mit denen man sich gegenseitig unterstützt hat. Beim ZDF war ich in so einem Führungskräftetraining, da sind ganz tolle Frauen mit dabei gewesen, auch ganz tolle Männer, die jetzt da auch nach wie vor einen super Job machen. Und das hilft natürlich, wenn man dann andere hat, mit denen man sich absprechen kann, wie die mit Problemen umgehen, oder so eine kollegiale Fallberatung heißt das, wenn man dann drüber spricht, bei mir läuft das so und wie löst du dieses Problem? Sowas hilft natürlich sehr. Ich habe aber jetzt nicht die eine Vorbildperson oder sowas, hinter der ich jetzt irgendwie, der ich nachgeeifert hätte. Ich kann sagen, dass meine Mama für mich ein Vorbild ist an der Stelle, weil die extrem viel immer unter einen Hut bekommen hat und gemanagt hat. Und gegen die bin ich auch immer noch von dem, was ich irgendwie hinkriege und schaffe, so vielleicht auf der Hälfte. Also meine Mama redet noch schneller als ich und schafft auch wesentlich mehr als ich. Und das ist, wenn dann tatsächlich mein Vorbild, so wie man, was man leisten kann, was man sich zutrauen kann und dass man auch irgendwie von der Einstellung her sagt, nö, warum, wenn ich denselben Job mache wie ein Mann, dann muss ich auch die Chancen kriegen, die er hat oder auch so behandelt werden.
Hat sie dir bestimmte Werte mitgegeben, die dich besonders geprägt und auf das vorbereitet haben, wo du heute stehst?
Ich würde sagen, was viel hilft, ist Empathie. Also, dass man überhaupt versteht, warum Menschen sich wie verhalten oder dass man auch mitkriegt, wenn man in Gesprächen ist, warum das Gegenüber sich jetzt vielleicht gerade so verhält oder wie reagiert. Also, dass man relativ schnell sich einen Eindruck davon macht, wie es anderen Menschen gerade geht oder wie in welcher Situation die überhaupt zur Tür reingekommen sind. Das hilft sehr. Das habe ich, glaube ich, von meiner Mama gelernt, weil die sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass wir schon von klein auf gucken, was passiert mit jemand an. Also stell es dir andersrum vor. Was passiert, wenn du jetzt zu dem Kind das sagst? Wie fühlt sich das dann? Also das war was wir irgendwie relativ viel machen mussten, wenn wir irgendwie Mist veranstaltet haben oder sonst was, jemand was weggenommen haben, dass sie dann immer sagt, ja, stell es dir mal andersrum vor, was würdest du machen, wenn das jetzt dir passiert? Und das ist was eigentlich ziemlich hilft, weil ich glaube schon, dass, also das eine ist fachliche Kompetenz, das kann man aber lernen. Was man nicht lernen kann, ist Empathie, das, also oder nicht gut, später, ganz spät noch dazu lernen kann, ist Empathie. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, das mitzubringen, weil mindestens die halbe Miete ist nicht Fachlichkeit, sondern ist, wie man mit Menschen umgehen kann oder ob man die richtigen Schlüsse aus Gesprächen zieht, was da einem eigentlich gesagt wurde. Und ich glaube, was sonst noch geholfen hat, ist Dinge managen. Meine Mama hat meinen Bruder und mich in weiten Teilen alleine großgezogen. Also mein Vater war schon da, aber wir sind viel mit meiner Mama alleine unterwegs gewesen, jeden Urlaub zum Beispiel. Und wenn man zwei kleine Kinder irgendwie managen muss, dann muss man auch sehr, sehr viel unter einen Hut kriegen. Man muss super schnell priorisieren können, weil wenn man einfach irgendwie das Abendessen, den Abwasch und zwei kleine schreiende Kinder da sitzen hat, dann muss man sehr schnell entscheiden, sehr schnell priorisieren können. Und das hilft mir jetzt auch. Ich habe, wie gesagt, selber ein Kind und ich sehe dann auch, dass mir das tatsächlich auch hilft. Also einerseits eben Entscheidungen schneller treffen zu können, priorisieren zu können. Und ich glaube, das habe ich auch viel von meiner Mama gelernt. Also viele Dinge parallel zu jonglieren und dann aber auch, wenn es drauf ankommt, vielleicht möglichst schnell zu entscheiden, aber auch gut zu entscheiden.
Also Joran, sehr wichtiger Vorbild. Ganz nah von Anfang an. Vielleicht können wir schon zum Thema führen, wenn du schon das ein bisschen so anleitest, dass Empathie, um Kinder zu managen, wichtig ist, aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene bestimmt. Welche Bedeutung hat es für dich als Frau, diese Rolle zu übernehmen und welche Herausforderungen hast du auf diesem Weg erlebt, auf vielleicht?
Also erstmal fand ich es tatsächlich spannend, dass auch aus meinem nahen Umfeld das nicht alle Leute verstanden haben, dass ich das mache. Also, und ich bin relativ sicher, dass das nicht so gewesen wäre, wenn ich ein Mann wäre. Also wenn jetzt ein Mann sagen würde, hey, ich habe mich auf eine Stelle beworben, also das war schon bei der Stelle davor in Saarbrücken, weil da bin ich auch gependelt. Und da war das auch schon der Fall, dass das nicht alle verstanden haben. Und ich dann dachte, wenn ich jetzt ein Mann wäre und ich würde das Angebot bekommen, eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe zu übernehmen, wo ich mich weiterentwickeln kann. Natürlich hat das auch finanziell eine Rolle gespielt. Und ich hätte ein kleines Kind und ich wäre dann aber nicht die ganze Woche da für dieses Kind. Wenn ich ein Mann wäre, hätte das, glaube ich, weniger Verwirrung gegeben oder weniger Unverständnis ausgelöst, als wenn ich als Frau mich entscheide, sowas zu machen. Und da hatte ich wirklich auch in meinem näheren Umfeld Gespräche, wo dann Leute gesagt haben, ja, aber das kannst du doch nicht machen, du hast ein kleines Kind. Und eine gute, also oder so tolle Aussagen wie, also ich könnte das ja nicht, mir würde es das Herz brechen. Das ist natürlich dann schwierig, weil das unterstellt ja dann irgendwie, du hast dein Kind nicht genug lieb und wenn du das kannst, ist bei dir irgendwas falsch. Das fand ich tatsächlich überraschend, also dass man sich dafür rechtfertigen muss. Damals dann 2023, bin gerade nicht sicher mit den Zahlen, aber dass man sich halt 2023 oder 2022 noch rechtfertigen muss dafür, dass man halt so einen Job annimmt. Und jetzt ist es so, dass mein Mann, weil ich jetzt ja noch mehr zu tun habe und als Programmdirektorin natürlich auch noch Abendtermine dazu kommen stärker und Wochenendsachen, dass mein Mann seinen Job reduziert hat. Und auch das hat wieder so ein bisschen einmal ausgelöst, dass nicht alle das verstanden haben oder auch überrascht reagiert haben. Das fand ich, ja, also, oder hat mich einfach überrascht, dass das in unserer heutigen Zeit dann schon noch so ist. Und ich glaube halt, diese Diskussion hätte ich nicht geführt, wenn es andersrum wäre, wenn ich ein Mann wäre. Das vielleicht so zu dem, wie war es dann, da reinzukommen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ich sagen würde, dass einfach, da kommen bei mir ja verschiedene Sachen zusammen. Ich bin nicht nur die erste Frau auf der Stelle, ich bin auch besonders jung auf der Stelle, ich bin auch besonders digital geprägt und weniger jetzt linear geprägt. Also ich komme stark aus dem Digitalen, weniger stark aus dem Hörfunk und aus dem Fernsehen. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Das wäre aber auch so gewesen, wenn ich jetzt ein junger Mann gewesen wäre. Also ich glaube, das ist weniger aufs Geschlecht gemünzt, sondern einfach, dass man da erstmal Vertrauen schaffen muss oder dass man auch erklären muss, wie man Entscheidungen treffen wird, wenn man die Fachexpertise nicht hat. Und die habe ich ja nicht an allen Stellen. Das sind Sachen, da würde ich annehmen, dass das jedem passiert wäre, der jetzt jung in so eine Position gekommen wäre oder der nur einen bestimmten Schwerpunkt mitgebracht hätte.
Also du hast mit dieser Digitalstrategie angefangen. Du bist schon bestimmt mit einer eher so feministische Perspektive reingegangen, also vielleicht unterbewusst, aber ich meine, so da würdest du sagen, dass es überhaupt eine Rolle gespielt hat?
Eigentlich wenig. Also ich würde sagen, ich bin relativ oder habe relativ viel starke Frauenperspektiven mitbekommen beim Aufwachsen, aber ich, für mich ist das selbstverständlich, ich unterscheide da eigentlich nicht, sondern ich gucke danach, was können Personen, wofür eignen die sich, und ich unterscheide eigentlich nicht zwischen Männern und Frauen da. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine feministische Perspektive und bevorzuge irgendwie Frauen bei uns auf der Arbeit, sondern es ist eher so, dass ich, weil ich damit groß geworden bin, dass Frauen alles können, was sie möchten, dass ich das einfach auch annehme. Also das könnte das Einzige sein, was vielleicht bei mir einfach verankert ist. Aber ich habe auch, also mein Führungsteam beim SR, ich habe 8 Bereichsleitungen, von denen sind 6 Frauen und 2 Männer. Also es ist jetzt einfach auch, und das war schon bevor ich gekommen bin, das habe ich jetzt nicht gemacht. Von daher ist das auch jetzt nicht, ich bin gar nicht in einem Umfeld, wo das eine Rolle spielen müsste, dass ich jetzt Frauen speziell fördern müsste oder eine feministische Perspektive bräuchte, sondern da stimmen die Voraussetzungen an der Stelle schon. Und für mich ist einfach nur wichtig, was kann jemand, was kann er oder sie gut und denjenigen dann möglichst so einzusetzen. Aber ich habe da jetzt keinen besonderen Frauenförderplan oder sowas.
Aber an sich schon keinen Unterschied zu machen, ist auch schon eine eine Perspektiv oder eine Gestaltung, die auch vielleicht zu Gleichstellung bringt.
Ja.
Also, Du hast mehrmals gesagt, dass du Mutter von einem Kind bist. Und das wurde auch in der Berichterstattung vom SR geschrieben. Und ich habe dann recherchiert, wie es bei deinem Vorgänger war, Lutz Semmelrogge. Und da wurde es gar nicht genannt. Und da habe ich mich gefragt, wie du auch persönlich damit umgehst, dass dein Familienleben erwähnt wird. Ob das für dich wichtig ist oder...
Ich habe mich so vorgestellt, also in meiner Bewerbung als Programmdirektorin habe ich mich bewusst dafür entschieden, auch ein Bild von meiner Familie zu zeigen und auch bewusst zu sagen, ich bin Mutter, das hat auch viele Vorteile. Das bewirkt eben, dass ich gut priorisieren kann, dass ich vielleicht auch weniger Schlaf brauche als manche andere Leute. Man kann sich ja entscheiden, auf unterschiedliche Art und Weise, das ist, glaube ich, auch eine Typsache, damit umzugehen. Für mich ist das ein Teil von mir, das gehört dazu. Das ist für mich auch keine Schwäche. Also das könnte einem natürlich passieren, dass Leute dann sagen, ja, okay, dann kümmert die sich die ganze Zeit um ihr Kind und hat keine Zeit oder kann dann eben das nicht trennen und will dann ausschließlich im Homeoffice sitzen oder sowas. Das könnte ja eine Annahme sein. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, da sehr offen mit umzugehen und zu sagen, das qualifiziert mich auch für Dinge und ich bringe das mit, das gehört zu mir und das ist Teil von mir und deshalb habe ich das sehr offen thematisiert und angesprochen und eben auch in meiner Vorstellung deutlich gemacht. Ich würde jetzt nicht mein Kind irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt Kita-Besuche machen würden, würde ich mein Kind da jetzt nicht hinstellen und sagen, nimm doch dieses Kind oder sowas. Also ich will nicht, dass mein Kind Teil der Berichterstattung ist, das nicht im Sinne von ihn jetzt irgendwo hinzustellen dass er irgendwo vorkommt. Aber ich finde da sozusagen mit der Tür ins Haus zu fallen und das eher einfach transparent zu machen, hilft an der Stelle mehr, als wenn die Leute sich selber einen Reim drauf machen können, was das dann bedeuten könnte für meine Arbeit. Und dann sage ich ihnen lieber, was das aus meiner Sicht bedeutet, als dass dann jemand sich hinstellt und sagt, oh, sie ist jung und dann hat sie auch noch ein Kind, dann könnte es ja schwierig werden. Genau, deshalb, das war meine, also ich glaube, ich bin da einfach ein anderer Typ oder das ist meine Art, damit umzugehen an der Stelle.
Also es gibt auch neue Perspektive, was auch Mutterschaft sein kann und das ist eigentlich auch so ein, also so auch wichtig, so ein klares Statement dann von Anfang an vielleicht zu machen.
Ja, also für mich ist das auch wichtig, dass ich das mitbringe, dass ich das vereinbaren möchte und dass natürlich gibt es auch Grenzen. Also natürlich gibt es jetzt, wenn ich mich entscheiden muss und mein Kind hat irgendwie Adventskaffee in der Kita, dann ist das für mich sehr wichtig und dann müssen auch Leute damit leben, dass ich an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht nicht kann oder auch, also heute habe ich ihn abgeholt, deshalb bin ich heute im Homeoffice von der Kita und das gehört natürlich mit rein und da erwarte ich bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch Verständnis, aber das geht natürlich auch nur, wenn ich es offen gesagt habe und das einfach selbstverständlich mitkommuniziert wird.
Ja, generell und nicht nur auf SR, aber von deinen ganzen Erfahrungen und auch in der Medienbranche, wie nimmst du aktuell der Stand der Gleichstellung in der Kultur- und der Medienbranchen war? Also nicht deine Einstellung, das haben wir schon ein bisschen sprechen können, aber nicht im Sender, was ihr veröffentlicht, sondern im Arbeitstext, ja.
Ich würde eigentlich sagen, dass wir da relativ weit sind. Also ich ich würde sagen, vor 10 Jahren hat man schon noch so Altherrenwitze oder so in irgendwelchen Besprechungen mal gehört. Das ist komplett weg in meiner Wahrnehmung. Also es kann natürlich sein, dass sich das jetzt irgendwie keiner gerade traut, wenn ich in der Nähe bin. Aber ich würde eigentlich sagen, dass das sehr weg ist. Also dass zum Beispiel das einfach auch verstanden wurde, dass das einfach nicht mehr gesellschaftsfähig ist und nicht dazugehört und auch nicht witzig ist. Das ist bei uns tatsächlich kein Thema, finde ich. Und ich glaube, die Sensibilisierung also auch nach MeToo und solchen Sachen, also Sensibilisierung für Situationen oder für was ist angemessen. Also ich nehme das zum Beispiel auch wahr, dass Kolleginnen und Kollegen auch immer fragen, ob sie einen umarmen dürfen oder nicht, zum Beispiel, dass das wirklich gefragt wird, sowohl von Männern als auch von Frauen, ob das okay ist. Deshalb glaube ich eigentlich, dass wir da relativ weit sind. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, mein Führungsteam ist in der Mehrheit weiblich. Von daher glaube ich, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben auch ein Diversity Board, was sich damit beschäftigt, regelmäßig trifft und auch guckt. Also Diversity geht jetzt ja nochmal weiter. Das ist ja jetzt nicht nur auf Mann und Frau bezogen, sondern eben auch auf verschiedene Hintergründe und einfach auch auf verschiedene Lebensentwürfe vielleicht, die da zusammenkommen. Ich glaube, da sind wir relativ weit, würde ich sagen, beim SR.
Und hast du eine klare Entwicklung gesehen oder hast du das Gefühl, das war wirklich auf einmal so ein Switch, es gab MeToo und dann war es komplett anders?
Ja, ich glaube, also einerseits gab es natürlich größere Aktionen wie MeToo oder wie irgendwelche damals noch Twitter-Kampagnen und so weiter. Andererseits glaube ich, dass auch einfach so der stete Tropfen, also dass einfach bestimmte Sachen, dass sich Leute gewehrt haben, dass Leute dann gesagt haben, hey, nee, das fand ich jetzt nicht okay und da auch Feedback gegeben haben aktiv, dass das einfach insgesamt so ein Prozess war. Also ich glaube, es hat schon einen größeren Anschubs gebraucht, um das Thema einmal so ins Bewusstsein zu bringen und auch einmal deutlich zu machen, da folgen jetzt Konsequenzen. Und das hat, glaube ich, geholfen, dass dann auch in alltäglichen Situationen sich Frauen getraut haben oder auch natürlich auch Männer, ne? Also es gibt das ja auch andersrum, dass sich einfach Kolleginnen und Kollegen oder Leute in Betrieben generell getraut haben, dann auch Situationen anzusprechen und auch Feedback zu geben und zu sagen, fand ich jetzt nicht okay, möchte ich nicht. Oder auch hier habe ich mich benachteiligt gefühlt oder ich hatte das Gefühl, ihr traut mir das nicht zu, weil ich Mama von 3 Kindern bin oder was auch immer. Ich denke, dass das so ein bisschen, also es klingt jetzt blöd, ein Türöffner war und dass das dann schon geholfen hat, dass es dann auch immer wieder sozusagen aufgegriffen wurde und jetzt schon zu einer Veränderung geführt hat. Also ich glaube, beides alleine hätte nicht funktioniert. Ja.
Und hast du immer für öffentlich-rechtliche Institutionen gearbeitet oder auch im privaten Sektor?
Ich habe uns im Ort für die Lokalzeitung geschrieben, also was ja quasi dann privatwirtschaftlich war in meiner Jugend. Ich habe für eine Apothekenzeitung geschrieben. Ich habe auch Praktika in verschiedenen Unternehmen, also auch mal in einer Werbeagentur gemacht oder auch bei einem Verlag. Also ich habe auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen Einblick gehabt, vielleicht nicht so lange oder so intensiv wie jetzt natürlich im öffentlich-rechtlichen Bereich. Da bin ich jetzt ja einfach schon lange. Aber ich habe auch Einblick in andere Unternehmen gehabt. Und ich meine, natürlich hatte ich in meinem Leben auch schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte, also wie gesagt, meine Chefs nie, in keinem dieser Unternehmen. Aber natürlich gab es Situationen, wo ich das Gefühl hatte, als Frau benachteiligt oder nicht ernst genommen zu werden. Oder aber natürlich auch, wo es in so eine übergriffige Richtung ging, wo ich Kommentare unschön fand oder sowas. Die gab es natürlich schon. Wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren könnte ich da für mich wenig aufzählen, beim SR eigentlich gar nicht. Aber also geben tut es das. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Unterschied dazu, reicht, glaube ich, meine Erfahrung nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied aufmachen würde zwischen Privatwirtschaft und öffentlich-rechtlich. Das kommt wahrscheinlich auch auf den Bildungsgrad der Leute an, mit denen man zu tun hat. Kommt natürlich auch auf die Arbeitssituation an. Also wie gestresst bin ich? Wie viel Zeit ist überhaupt zu reflektieren oder Gespräche zu führen oder eben eine Diversity-AG zu haben oder solche Themen auch anzusprechen? Also wir haben ja auch zum Beispiel eine Frauenbeauftragte beim SR, die hat ihre jährlichen Berichte und so weiter. Also das Thema bekommt da einfach Raum. Das kann natürlich in einem Unternehmen, wo ich jetzt an einem Fließband bin zum Beispiel und einfach da weniger Möglichkeiten sind, solche Themen zu besprechen, kann das natürlich anders sein. Aber da würde ich mir jetzt kein Urteil anmaßen.
Ich fand es spannend, dass du auch gesagt hast, ich glaube, niemand traut sich zu, dass die Leute sich nicht mal mehr trauen, was Übergriffiges zu machen oder zu sagen. Und würdest du vielleicht auch sagen, dass es möglich sein könnte, dass es auch durch deine Position ist, dass es quasi schon an sich den Respekt durchsetzt?
Ja, also ich meine, die eine Frage ist ja, denken sie es überhaupt und sagen es nur nicht oder denken sie es auch gar nicht? Also ich würde schon sagen, dass es auch einen Wandel gegeben hat, dass die Leute vielleicht gar nicht, also dass sie auch verstanden haben, dass es auch zu denken und nicht laut auszusprechen schon falsch ist. Aber also das Minimum wäre ja sozusagen, wenn sie es denken, aber nicht mehr aussprechen, einfach generell jetzt auch nicht nur auf mich bezogen, der Best Case wäre ja, sie denken es gar nicht mehr, weil sie verstanden haben, dass das an und für sich schon falsch ist. Was jetzt meine Person angeht, natürlich macht der die Position, die ich habe, da was aus. Klar traut man sich nicht, also vielleicht so fies das jetzt klingt, aber natürlich traut man sich das auf Augenhöhe vielleicht eher, wenn man zu den Leuten gehört, die solche Ideen haben, als dann nach oben, weil man natürlich Angst hat, was die Konsequenz sein könnte und weil ich jetzt, glaube ich, auch nicht zu den Leuten gehöre, wo man denken würde, das hat dann keine Konsequenzen, wenn man das macht. Aber ich muss sagen, ich habe auch in anderen Führungspositionen, in denen ich war, die Erfahrung gemacht, dass trotzdem solche Kommentare kommen können. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es nur die Position ist. Ich glaube, es ist schon auch ein echter Wandel da.
Hoffentlich, aber...
Die spannende Frage ist halt wirklich, ist es dann halt nur, dass sie es nicht mehr aussprechen oder ist es halt auch wirklich, dass im Kopf ein Wandel stattgefunden hat? Das weiß ich tatsächlich. Also wäre ich nicht ganz sicher, dass das bei allen auch wirklich im Kopf angekommen ist.
Ja, und vielleicht ist es eigentlich auch genau die Phase, wo wir in diesem Prozess sind, wo man wirklich erstmal agiert quasi und dass es dann die Gedanken auch beeinflusst.
Dreiklang Podcast. Chefinnensache. Lassen Sie das? Machen Sie das.
Da wir ein Hochschul- und Karriere-Podcast sind, was würdest du jungen Frauen mit auf den Weg geben, die eine Karriere in der Kultur- oder Medienbranche anstreben und eine Führungsposition übernehmen wollen?
Also ich glaube einfach mutig sein, sich was zutrauen und sich jetzt nicht von irgendwelchen alten Rollenbildern oder sowas oder auch von Familie oder auch von Umfeld irgendwie einreden lassen, dass das nicht geht, dass es mit Kind und Familie nicht vereinbar ist. Also ich meine, es gibt ja, wie gesagt, mein Mann hat seinen Job auch reduziert. Also man kann sowas vereinbaren. Man muss natürlich dann irgendwie jemanden haben, mit dem man das besprechen kann und einen Partner haben, mit dem man da einen Weg finden kann. Aber ich würde mich jetzt nicht von Grund auf einfach schon mal verunsichern lassen und sagen lassen, du musst dich entscheiden, entweder oder, Karriere oder Kind. Da würde ich nicht mitgehen. Ich würde sagen, einfach erstmal mutig zu sein, erstmal das viel auszuprobieren, also wirklich auch viele Praktika zu machen, wenn man noch im Studium ist, um einfach mal in viele Sachen reinzuschnuppern und zu gucken, was gefällt einem nicht. Also ich habe relativ viele Praktika gemacht. Ich habe insgesamt, glaube ich, in 11 verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Also natürlich teilweise kurz, teilweise länger dann eben. Aber das zu nutzen, da wirklich reinzugucken, weil das sind alles Erfahrungen, selbst wenn man dann feststellt, man will das nicht machen, dann hat man auch was gewonnen und sammelt auch Erfahrungen mit Menschen und mit Situationen, sodass man dann, wenn man es wirklich braucht und wenn man an der Stelle ist, wo man wirklich sein will, dann eigentlich schon viele Erfahrungen hat, auch mit Konflikten, mit Personen, mit schwierigen Kolleginnen oder Kollegen. Und das hilft, glaube ich, sehr an der Stelle. Und ich würde auch, also was ich jetzt einfach ganz praktisch sagen würde für Bewerbungen, wenn ich Bewerbungen lese und lese relativ viele Bewerbungen, für mich ist immer wichtig, ob ich feststellen kann, also ob es so ein 0815-Ding ist, mittlerweile auch dann von ChatGPT geschrieben. Ich finde, das merkt man tatsächlich leider auch. Und das kommt natürlich vermehrt vor. Aber für mich ist eigentlich wichtig, kann ich mir oder merke ich, dass die Person sich damit auseinandergesetzt hat, was sie da tun will, was sie an der Stelle bewirken will und ob sie verstanden hat, worum es überhaupt geht, um welches Unternehmen es geht oder um welche Stelle es geht. Also ich muss aus einer Bewerbung, das ist das wirklich, was mich, also ich lese tatsächlich auch das Motivationsschreiben, das ist für mich am meisten ausschlaggebend und ich gucke dann auch wirklich, hat die Person sich Gedanken gemacht, kann ich irgendwie entnehmen, dass die sich wirklich vorgestellt hat, wie dieser Arbeitsalltag aussieht und welchen Unterschied sie da machen möchte. Und ich glaube, dass das Personal oder Leute, die Personalentscheidungen treffen, immer spüren können oder immer merken. Ich hatte auch Vorstellungsgespräche, wo das einfach überhaupt nicht rübergekommen ist, wo derjenige mir auch nicht beantworten konnte, warum er eigentlich hier sein will. Und das ist einfach der Killer an der Stelle. Und wenn aber jemand brennt für das, was er da macht oder wo er sich bewerben möchte, dann hat das eigentlich immer Erfolg, finde ich, verdient oder zumindest eine Chance verdient. Und ich würde wirklich einfach Mut machen, auch groß zu denken und das einfach auszuprobieren und so viel Praxiserfahrung wie möglich zwischenzeitlich zu sammeln bis zum Studienende.
Und was sollte man eher lassen?
Ich würde lassen, Journalismus zu studieren. Ich würde was Fachliches tatsächlich studieren, weil, also wenn man jetzt, es gibt ja Social-Media-Studiengänge oder auch reine Journalismus-Studiengänge. Das würde ich nicht machen. Ich würde auf jeden Fall, wenn man es macht, dann zumindest mit einem fachlichen Nebenfach, weil ich das, was man da beigebracht kriegt, ist sowieso nicht der Stand, den es gibt, wenn man fertig ist. Es sei denn, es ist sehr praxis- und sehr praxisnah orientiert oder hat sehr viele, wird wirklich gemacht von Leuten, die vielleicht in einem Medienhaus arbeiten. Aber ansonsten ist es, finde ich, also gerade bei Social Media Studiengängen kriegst du immer einen veralteten Stand. Der ist mindestens 2 Jahre zu alt in der Regel. Und das ist alles, was das kannst du durch Praxis dann auch noch lernen. Also ich würde tatsächlich eher, wenn man in die Medienkulturbranche will, was Fachliches studieren. Also von mir aus Jura, Medizin, aber vielleicht auch Geschichte oder sonst irgendwas. Also oder Archäologie, ich weiß es nicht. Also irgendwas Fachliches, was bringt. Oder Theaterwissenschaften, sonst irgendwas. Also eher das Fachwissen studieren und nebenbei Praktika machen, jobben oder halt ein journalistisches, publizistisches Nebenfach vielleicht haben. Aber ich würde immer nicht nur auf die eine Karte setzen, sozusagen nur das Journalistische oder nur Social Media studiert zu haben, weil man sonst mit einem veralteten Stand und nicht dem nötigen Fachwissen um die Ecke kommt am Ende. Also das würde ich lassen.
Zum Abschluss noch eine letzte Frage mit Augenzwinkern. Wenn es eine Hochschule für Kulturmanagement gäbe, welchen Spruch würdest du auf eine Kabine in der Damentoilette schreiben?
Da muss ich jetzt tatsächlich kurz nachdenken. Ich habe beim Goethe-Institut tatsächlich, als ich damals da war, haben wir so einen Managing the Arts, so einen großen Massive Open Online-Kurs gemacht mit 17.000 Teilnehmern weltweit dazu, wie man Kultur Einrichtungen und Kulturbetrieb managen kann. Von daher müsste mir jetzt irgendwas Brillantes einfallen, tut's aber nicht. Also mir fällt kein hochpoetischer Spruch jetzt leider ein.
Es könnte auch vielleicht eine Zeichnung sein.
Dann würde ich, glaube ich, ein kleines tanzendes Strichmännchen malen, weil ich Tanz sehr liebe und würde daneben schreiben, Kultur rockt und du auch. Oder so. Damit es gut war. Das ist jetzt nicht brillant, aber vielleicht, ich denke nochmal drüber nach, wenn mir noch was Tolles einfällt. Dann schicke ich es hinterher, dann könnt ihr, wenn ihr eine Hochschule für Kultur irgendwann habt, könnt ihr es dann aufschreiben.
Können wir das sehr groß an der Wand schreiben, ja. Dankeschön.